Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Hi Jan.
Hi, wir sind ja bekannt für unsere absolut tollen Alben-Reviews, aber wir haben uns was Besonderes ausgedacht, denn Netflix hat sich auch was Besonderes ausgedacht und eine Doku über Travis Scott gemacht. Und zwar die Doku Look Mom, I Can Fly. Und über die wollen wir jetzt mal reden, also so ein bisschen Filmkritik, bisschen über das Album reden, alles mögliche, was uns dazu einfällt. Los geht's. The greatest live performer on this fucking planet. Don't get it fucking right in.
Ja, also das der sehr beliebte Streaming-Service mit dem großen N und dem Badam im Intro hat eine Doku veröffentlicht über unseren allseits beliebten Travis Scott, die sich mit der Phase rund um Astroworld beschäftigt, diesen ganzen Wahnsinn, der da abging, den Wahnsinn, der live abgeht, bisschen Albumproduktion, bisschen Privatleben, bisschen Rückblick so in seinen Aufwachsen und seinen Aufstieg. Und ich muss sagen, ich finde, es war bei Netflix getaggt mit Musik, Dokumentation und inspirierend, glaube ich, war das dritte Wort, was da stand. Und das trifft auf jeden Fall sehr zu. Also es gibt auf jeden Fall atemberaubende Momente, in denen man sich einfach so, man fühlt sich schon krass inspiriert von seiner Geschichte. Also ich finde die Geschichte gut, aber ich fand die Doku jetzt teilweise nicht so den Überhit. Es hat mich irgendwie von der Doku her nicht so geil mitgenommen. Also ich finde seine Story geil und auch das Album und sowieso. Deswegen konnte das nicht so krass vor den Baum gehen. Aber ich fand die Doku jetzt als Dokumentation nicht so krass. Aber vielleicht habe ich auch andere Erwartungen gehabt und
ich fand die tatsächlich sehr gut. Und zwar deshalb, weil sie gar nicht so eine große Geschichte erzählen will, sondern einfach so ein, also es wirkt wie so ein Jahr mit Travis Scott. Also die begleiten den, die gucken, was so abgeht, die zeigen, was so ein bisschen war, was passiert und dann lassen ihn auch viel reden über das, was er macht und lassen andere über ihn nochmal reden. Und ich fand das eigentlich ganz gut, weil oft finde ich, Dokus erzählen zu viel von dem rundherum, von der Person und gar nicht so viel über die Musik. Und ich weiß, dass das viele mögen, wenn da so welche Backstories großartig erzählt werden. Aber ich mag also diese Aufnahmen von den Konzerten, die Aufnahmen im Studio und zu sehen, mit wem er da so abhängt. Da kommen wir gleich auch mal noch drauf zu sprechen.
Ja.
Das hat mir alles sehr gut gefallen und auch also meine Highlight-Szene aus der Doku ist die No-Bystanders-Szene, wo er zum ersten Mal diesen Mix hört, den finalen, und sind einfach in so einem, halt in einer etwas größeren Villa irgendwie, aber mit so einem Pool draußen, es ist einfach so ein Ambiente, wo man den Song jetzt nicht unbedingt erwartet.
Ja.
Und diese Emotionen, die aus dem rauskommen und allgemein die Emotionen, die man bei seinen Live-Auftritten sieht, die auch sehr, sehr schön aufgenommen wurden, finde ich. Und manchmal gibt's so ein paar so visuelle Effekte auf den Live-Aufnahmen, die das so alt wirken lassen oder so bunt, das finde ich ein bisschen unnötig.
Ja.
Manchmal gibt's aber auch so Nahaufnahmen von ihm, die halt echt beeindruckend sind, auch schon im Intro. Und ich finde deshalb jetzt storymäßig gibt's nicht viel. Es wird ja so ein bisschen die Klammer gezogen mit diesem Park, also das war so sein Kindheitstraum und dann kommt der Bürgermeister da und sagt, ja, wir planen den Park jetzt nochmal neu, aber das hätte es für mich gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt, sondern ich will einfach sehen, wie die Leute abgehen, ich will sehen, wie an diesem Album gearbeitet wird, was seine Vorstellungen davon sind und was in seinem Leben abgeht. Da sind manche Sachen spannend, manche Sachen nicht so spannend, aber das finde ich total beeindruckend, einfach mal so zu sehen, wie so ein Weltstar lebt.
Ja.
Es beginnt ja auch mit der Oma und das ist eine Szene, die ich sehr befremdlich fand.
Ja, ich glaube, das ist genau dieses, was meine Erwartungen angeht, es ist genau das, was du sagst mit diesen Live-Momenten, dass das für dich so ein Highlight war. Wie gesagt, habe ich da vielleicht was völlig Falsches erwartet, aber ich dachte so, okay, wir bekommen so einen sehr krassen Behind-the-Scenes-Look über die ganzen Astroworld-Aufnahmen und Arbeiten, weil sich das ja auch ewig hingezogen hat. Und das ist aber genau wie die No-Bystander-Szene, was du schon sagst, das sind auch meine Highlights. Das ist auch so, das ist halt so das, was ich erwartet habe, was ich auch krass finde. Aber es ist echt zum Großteil ja wirklich so Live-Aufnahmen so ineinander gemixt. Und ich finde es halt dann teilweise ein bisschen zu sehr krass sprunghaft halt. So, ja, wir sind jetzt hier bei meiner Oma, wie du schon sagst, dann sind wir in Afrika, dann sind wir So, und dann stellen die kurz Shaq West vor, so ganz weird. Und dann geht's so ins Privatleben und dann später kommt noch Don Tolle, weil es ist halt nicht so, ich weiß, ich habe nicht nachrecherchiert, ob das alles genauso chronologisch halt war, aber es war mir halt sehr sprunghaft, so gerade irgendwie so diesen Afrika-Trip, weil er dann halt so auch so emotional wird in der einen Szene im Auto und sagt so, ja Mann, was mir Shaq West gerade geschrieben hat, das stimmt und so. Und dann brechen die das aber so ab mit dem Auftritt. Also ich finde, da hätte man noch so mehr draus machen können. Und ja, das mit der Großmutter, das fand ich weiß nicht, wie du befremdlich meinst.
Unpersönlich.
Genau, irgendwie so, ja, tschüss, Grandma und so. Das war jetzt so ein bisschen, als würde er so einen Homie besuchen, den so kurz so ein Handshake geben und dann was abholen. Hier, ach, hier, das private Foto nehme ich mit, ja klar. Und dann war der wieder weg, ja, mit seinem Lambo.
Ja, das war so ein bisschen ja erstmal dieses Bild, wie der Lambo da vor diesem relativ kleinen Haus ist. War schon so ein ganz klares Ding so zwischen, ey, da komme ich her und ich habe es jetzt geschafft, dass ich diesen Lambo fahre. Aber so ein bisschen entfremdet so von der eigenen Herkunft gefühlt. Also er hat sagt zwar so in seinem Zimmer, ja krass, hier habe ich gelebt und mit meinem Bruder zusammen und so in einem Raum und es war schon geil. Und dann siehst du aber, wie so die Grandma ihn anguckt und sagt, ja, so hab dich lieb und es kommt irgendwie so gar kein Familiengefühl auf, sondern einfach nur so, hey, wir machen jetzt hier eine Doku und geh mal zu deinen Ursprüngen, besuch jetzt bei deiner Oma nochmal, die hast du jetzt zwar irgendwie 5 Jahre nicht besucht, aber jetzt mach das doch mal und so wirkt es ein bisschen.
Vielleicht hat der Director auch einfach gesagt, ey, wir brauchen dieses Bild mit dem Lamborghini in so eine arme Leute-Einfahrt, kennst du arme Leute? Und er war so, klar, Grandma.
Klar,
kann ich anrufen.
Nichts abgegeben.
Ja.
Ja, also das fand ich ein bisschen befremdlich. Es wird auch, also es wird ja auch öfter mal persönlich, also es geht ja dann auch um die Geburt von seinem Sohn.
Tochter, oder?
Entschuldigung, Tochter.
Ja.
Es geht um die Geburt von der Tochter und wie er dann da so vor dem Bauch hockt und wie so ein Kind quasi damit umgeht, dass da ein Kind im Bauch von der Frau ist. Ja. Und das ist alles so ein bisschen so, ich habe, der ist in einer Welt, wo der halt, der ist musikalisch verdammt krass, der ist performancemäßig verdammt krass und der, wenn er mit unter Musikern ist und so, dann ist der halt einer, der den Ton angeben kann, aber im restlichen Leben ist der halt noch sehr jung einfach. Der ist noch ein relativ junger Typ und das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, dann kommt er aus seinem Musikalltag raus und kommt dann zu einer Geburt oder zur Großmutter und ist so komplett überfordert mit der Situation, will aber noch cool wirken. Das fand ich alles so ein bisschen befremdlich halt. Aber auch einerseits andererseits auch sympathisch.
Nee, die Geburt, das fand ich schon süß. Also natürlich einerseits dieses, möchte man Kameraleute bei der Entbindung dabei haben. Ja, aber das war auch damit so ein
Kardashians.
Ja, genau. Aber ich fand es schon so, dass dann auch noch so, da haben sie, glaube ich, die Transition gemacht, dass sie von ihm Kindheitsaufnahmen haben, die auch immer wieder so reingesprinkelt sind hier und da in der Doku, wo er irgendwie seinen Vater ihn filmt oder über ihn redet. Man hört so Dad und dann ist halt sein Vater im Jetzt, wie er quasi ins Krankenhaus fährt und sagt, ich bin damals nicht bei der ganzen Entbindung dabei geblieben, deswegen bin ich so stolz auf ihn und so. Das fand ich schon, also hier und da fand ich die Übergänge schon ziemlich geil. Ich finde, da kam dieses Familiäre so ein bisschen mehr rüber als jetzt bei diesem abrupten Oma-Besuch. Aber vielleicht ist das auch nur unvorteilhaft geschnitten, man weiß es nicht.
Ja, ich fand es zum Beispiel mit dem Vater fand ich auch irgendwie ganz süß. Also da merkt man auch viel mehr, dass der so wirklich stolz auf den Jungen ist. Auch diese, also das ist auch eine der schönsten Aufnahmen, wo der Schlagzeug spielt und du hörst den Vater da das total abfeiern und mein That's Sohn, das kann man. Ja, kann man total verstehen und es ist echt eine süße Szene. Und da sieht man ja auch schon, wie früh der musikalisch war. Das sind dann so die familiären Dinge, die mich da interessiert haben. Aber ehrlich gesagt hat mich jetzt nicht interessiert, wie der Geburtstag von dem Kind abläuft.
Mm.
Wobei das ja zu einer der, auch wie ich finde, weirdesten Szenen
zur Kanye West
und Travis Scott reden erst darüber, wie krass dieser Geburtstag ist und switchen dann, weil sie auch nicht mehr genau wissen, wo es hin soll. Ah, guck mal, das Auto hier. Das war Smalltalk vom Feinsten.
Ja, vor allem ist das auch so, ich weiß nicht, wie die Situation war und was davor oder danach passiert ist, ob der da angefahren kam oder wegfährt. Aber die Situation ist so geschnitten, Kanye kommt an, sagt hier, ja, hier, super toll, steigt aus, er zeigt ihm sein Auto, steigt ein und fährt weg. Das sieht fast so aus, als wäre er nicht zum Geburtstag gewesen, sondern hätte nur kurz mit dem neuen Auto geflext und wäre wieder weggefahren.
Ja, ich glaube schon. War das nicht so dieser Abschied, so nach dem Motto, hey, das war echt ein toller Geburtstag und so cool. Ach, übrigens, hast du schon ein Auto gesehen?
Ja, dann steigt er nochmal aus, zeigt es ihm, als ob man es nicht ohne ihn auch draußen sehen könnte. Aber es ist halt, ja, das war, fand ich funny.
Ja, ich meine, die haben ja auch eine Verbindung, zumindest so wie ich das überblickt habe. Die sind ja, glaube ich, haben auch früh zusammen Musik gemacht und so. Aber das war irgendwie auch wieder so eine oberflächliche Szene eigentlich bei einem Geburtstag, wo man einfach mal so ein kurzes Gespräch hätte haben können und auf einmal switchen die zu dem Auto und dann wieder zurück. Und alles ein bisschen, ja, ist vielleicht einfach nicht meine Welt so. Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Vielleicht ist es gang und gäbe, dass man, nachdem man 3 Sätze über die Tochter verliert, zum Auto switcht. So. Kann sein. Aber kommen wir mal zu den deutlich positiveren Szenen.
Ja.
Also natürlich die No-Bystander-Szene finde ich fantastisch. Dann finde ich die ganzen Studio-Szenen, also einmal mit James Blake, wo natürlich mein Herz um einiges höher geschlagen ist.
Schon süßer.
Es ist vor allem, also er ist so weiß, weißt du? Er ist der Inbegriff von einem weißen Künstler, den man nicht mit Hip-Hop verbindet, aber der ist ja bei so vielen Sachen dabei, also der ist ja, was Kendrick angeht, der lobt den die ganze Zeit. Dann Travis schwört ja auch offensichtlich auf den, der lässt den ja auch die Live-Performance mitmachen. Lässt sich da ja auch reinreden, was er für Instrumente nutzt und sowas. Und da ist echt so eine Dynamik in der Musik zwischen denen, die perfekt passt. Aber wenn du die beiden so sehen würdest, würdest du ja niemals sagen, ja, das sind dicke Kumpels. Also das sind ja schon andere Welten eigentlich, aber die treffen da irgendwie aufeinander und das, also James Blake ist echt, da bin ich echt ein riesen Fanboy geworden mittlerweile.
Ja.
Wie diese Szene, also das Bild quasi, wo er so hinten steht und sind beide so seitliche Ansicht und Travis steht ein Stück weiter vorne, das würde ich mir, glaube ich, in mein Zimmer hängen. Mhm. Das ist so ein geiles Bild, wie die einfach beide auf Richtung Laptop gucken, beide so merken, ey, das ist gerade richtig gut, was wir machen.
Ja.
Und sehr schön. Und dann auch noch der Sänger von Tame Impala, der hat ja auch mindestens 2 Beats dazu beigetragen zum Projekt, weil er zeigt ja erstmal diesen einen Beat und dann zeigt er am Ende so, ey, ich hab noch den und der kommt, weil ist ja auch auf dem Album drauf. Das sind einfach so schöne Szenen, wo man so sieht, so, ja, hey, kennst du den schon? Und ja, lass doch mal daran arbeiten und dann sieht man dann irgendwie das Soundfile oder so mit für James und so. Das sind tolle Sachen. Das interessiert mich als Musiknerd.
Ja, also was ich auch vom Aufbau her, was auch relativ früh kommt, richtig gut fand, war so, ich nenn's mal die Butterfly-Effekt-Montage, wo man zuerst so sieht, okay, er springt ins Auto, hört sich Beats an, hat direkt, also ich glaube, das ist sogar ohne Schnitt, sieht man, wie er den Beat abspielt und dann direkt ein paar Sekunden später die Hook, die dann der endgültige Song ist, ins Handy summt und so, ja, ich habe eine Idee, dann Schnitt im Studio, so den Song machen und dann kommt da direkt der Übergang so in diese ganzen Live-Szenen, in so den ersten Block, sag ich mal, wie halt die Leute live den Song aufnehmen und die Hook mit brüllen und so. Und das fand ich schon richtig gut. Das ist halt eigentlich das für mich Interessanteste an so Einblicken. Also klar, das alles drumherum fand ich jetzt auch lustig. Also ich saß jetzt nicht da und dachte so, oh nein, jetzt muss ich seine Großmutter sehen. So ist er nicht. Aber halt dieses, wie kommt er von der Idee bis dann zum fertigen Produkt? Ne? Weil es gibt ja so viele Künstler, die vielleicht super viel Zeit und Ideen und Planung reinstecken und am Ende kommt es halt irgendwie nicht an, so, oder überträgt sie nicht gut und da hat man halt direkt diesen, okay, da hat's Klick gemacht und dann macht's halt auch bei den Leuten Klick und das ist halt generell, glaube ich, hat die Doku auch für mich sogar dazu geführt, dass ich Astroworld sogar noch mehr appreciate vielleicht und ihn so auch als Musiker, kann schon sein.
Geht mir genauso, doch, auf jeden Fall. Also so Live-Auftritte von dem Album haben mich auch immer schon so ein bisschen mehr in die Richtung getragen. So, das ist mega geil. Also ich fand das immer ein sehr gutes Album, aber ich habe auch gedacht, ist ausbaufähig. Also ich finde so ein paar Lieder immer noch nicht so geil. So Wake Up oder so ist immer noch kein Song für mich.
Ich mag auch The Weeknd nicht so.
Ja, vielleicht auch ein bisschen. Ja, ich mag den eigentlich schon, aber ich mag nur spezielle Stimmen von ihm. Also spezielle Arten, wie er Musik macht und manchmal macht er es halt nicht so, wie ich es mag und dann ist es halt auch ganz schlecht, also für mich jetzt, aber ich finde es, also man appreciated das auf jeden Fall mehr, das Album dadurch und man merkt auch, wie viel Liebe er da reinsteckt und man merkt, was er für ein Genie hat quasi, also dass du wirfst dem ein Beat hin und du hast sofort, hat er eine Idee, was er daraus macht.
Ja.
Und das ist halt das Ding, was bei Travis Scott offensichtlich, gerade Richtung Hooks, offensichtlich was ist, wo er das total spürt und wo er genau weiß und auch viel von den Leuten verlangt. Da gibt's ja die Szene, wo er dann über die Drums redet und, ey, das müssen die besten Drums werden und da musst du noch was machen, da. Also der hat auf jeden Fall Ideen im Kopf und die er mit den richtigen Leuten dann umsetzt und sich dann aber auch nicht zu fein ist, anscheinend zumindest, dann sich von anderen beraten zu lassen oder zusammen was zu machen, was ja auch nicht jeder Künstler kann. Es gibt ja auch viele, die dann ihr Ding machen oder komplett andere das übergeben. Aber das scheint so ein Zusammenspiel zu sein, wenn er die richtigen Leute hat. Und das mal so zu sehen im Studio und auch wie primitiv er aufnimmt. Ja. Also es ist ja die Szene, wo er sich diese Decke über den Kopf macht oder einfach im Sitzen rappt und so, wo man sich denkt, okay, das kriegt zu Hause eigentlich auch noch hin. Und dieses Gefühl, auch dieses das sagt ja auch irgendwie so ein Typ, der da nach dem Konzert so, ja, der kommt auch von ganz unten und jetzt guckt es doch an, wie krass der jetzt geworden ist und so. Hm. Das sind schon so Sachen, man kriegt da schon so ein bisschen was mit von dem Leben und so ein bisschen Gänsehaut, weil es einfach ein guter Künstler ist in unserer Zeit und das vielleicht nicht immer, man denkt jetzt nicht immer an Travis Scott, wenn man so von den Rappern redet. Also ich hab dann immer Kendrick, so, ne? Das ist immer so die Standardantwort, ja, hört ihr mal Kendrick Lamar an. Aber so ein Travis Scott ist halt in einem anderen Bereich vom Hip-Hop, aber macht ja echt richtig gute Arbeit und das merkt man durch so eine Doku.
Ja.
Wird aber auch sehr gehypt alles. Also das ist wie ein Promo-Film auch, das muss man auch sagen.
Ja, er hat den ja, glaube ich, auch mitproduziert und so. Also er ist auch Produzent vom Ding, so Executive. Und ich glaube auch safe, dass er da über Sachen rübergeguckt hat. Auch so diese Super Bowl-Halftime-Nummer. Das war ja ein Riesenskandal, dass da super viele Black Artists das abgelehnt haben und er dann das gemacht hat. Und das haben sie halt so ein bisschen... Also ich verstehe, dass sie das halt nicht ausführlich, weißt du, alles so kurz abhaken, aber da halt so eine Gesprächsrunde einbauen oder so. Aber das haben sie halt so ein bisschen, ja, es gibt unterschiedliche Stimmen. Und dann haben sie einen Clip von Akon, der von TMZ am Flughafen abgefangen wird und sagt, naja, warum sollte er das nicht machen? So, wer würde das nicht machen? Was stimmt? Aber was in der Sekunde habe ich gedacht, okay, ist die einzige öffentliche Person mit einer anderen Meinung, die sie gefunden haben, jetzt Akon am Flughafen, der da irgendwie gerade noch so mit seinen AirPods drin, so, okay, ja, na klar, finde ich gut, soll er machen, so. Das fand ich weird, aber auch eine, das war auch so mit in diesem No-Bystanders-Moment, oder in dieser Situation da in dieser Villa, das war für mich eine der beeindruckendsten Sachen, wo er so einen Monolog hält, dass er, dass dieses Album Rap verändern wird. Das ist natürlich was jeder von sich behauptet und so und immer so, mein Album wird die Szene verändern und so. Bei den wenigsten trifft zu, aber er sagt dann auch, ich könnte dieses Album jetzt einfach liegen lassen und ein Jahr warten und würde trotzdem nicht Songs hören, die so klingen. Und das würde bei super vielen so von oben herab übertrieben klingen, aber er hat schon recht, also oder wenige andere würden halt so Songs, wie er teilweise auf Astroworld rausgehauen hat, machen, die aber trotzdem halt auch so einen Mainstream-Appeal haben. Also klar gibt's super viele Leute, die experimentieren, aber dass er das so ein bisschen, dass sich das bei ihm so ein bisschen die Waage hält zwischen, okay, ich mache Sachen, die jetzt noch keiner so gemacht hat und trotzdem feiern das Millionen von Leuten. So, das ist halt, das fand ich auch krass, wie er das so formuliert hat.
Das stimmt. Also er ist sich irgendwie auch seiner Situation bewusst, dass er echt so eine Art Pionier ist in seinem Bereich und das ja auch mit den Alben davor schon gezeigt hat. Also der Sound passt sich dann nachher ja schon immer sehr seiner Musik an. Also der gibt schon so ein bisschen den Takt vor manchmal.
Mhm.
Und auch mit dem Album, weiß ich nicht, ist der Einfluss jetzt schon so groß, aber na, vielleicht schon.
Ja, ich meine, also, dass so ein Sicko-Mode, so ein Song mit 4 oder 5 Phasen, eine der meistgestreamten Songs des Jahres ist, ist halt auch nicht. Also klar, da ist Drake drauf und so, aber weißt du, das ist auch nicht so so selbstverständlich.
Ja, das stimmt. Nochmal ganz kurz zu diesem Jack West, Don Toliver Ding. Und da, finde ich, merkt man halt dann doch relativ stark, dass das auch ein Promo-Move ist von Travis einfach. Also die baust ja nicht ein und deine Doku, wenn, also die haben ja noch nichts getan, außer Jack West vielleicht. Aber Don Toliver, ich, kleiner Fanboy bin ich, muss ich zugeben, von einem Lied. Aber also der hat halt den Can't-Say-Part, da könnte man noch sagen, das kann man noch einbauen, weil das ist nun mal auf dem Album drauf, ist auch ein sehr, sehr schöner Song. Aber ansonsten musst du den ja jetzt noch nicht groß erwähnen. der hat ja jetzt noch nicht groß das Release, der hat ein Album rausgebracht und ein paar Singles, das war's. Und ja, okay, Jack Wells hat natürlich den Hype gehabt, aber das ist halt, okay, er muss ein bisschen so sein Label promoten und erzählt ja auch so, ja, er will was weitergeben, bla bla, die klassischen Sachen, die man als Label sagt, aber ich finde es auch gut, wenn große Rapper Labels machen, einfach weil es ist halt einfach, wenn die dann Leute signen, von denen die überzeugt sind, und der sitzt ja dann auch mit Don Toliver im Studio und so und ist ja wirklich auch Fan seiner Musik.
Ja.
So stelle ich mir das vor, wie es sein soll, und das finde ich auch schön. Aber man muss schon sagen, es ist einfach ein Promo-Move, die einzubauen in die Doku, weil das gucken halt einfach mehrere Millionen Leute, die dann alle wissen, ah, Don Toliver. Und wenn da dann jetzt irgendwie in einem Jahr was kommt, dann haben die das noch im Hinterkopf und hören sich das vielleicht dann doch noch mal mehr an. Auch diese Super Bowl-Sache, das war ja jetzt auch erstmal, das war ja nicht mal ein kompletter Auftritt von ihm nur, sondern das war ja, ja, so ein 3 Minuten reingehauchtes Ding.
Ja, mit SpongeBob-Intro.
Ja, das wurde so groß gemacht in der Doku, dass das jetzt so, ah, okay, klar, das ist ein Riesen-Event, aber er ist ja jetzt, er war nicht mehr Rune 5.
Und er war auch nicht sonderlich gut, also das nee, kam sie leider auch nicht komplett kaschiert, dass halt die Vocals echt weird geklangen haben da live.
Ja,
und,
das stimmt, das war echt nicht gut.
Ja, sonst noch, was würdest du sonst noch gerne erwähnen an Szenen und Momenten, die dich...
Was ich ganz besonders spannend fand, waren die Grammys,
mhm,
weil... Da siehst du wirklich, ich konnte es nicht einschätzen, aber da siehst du, wie wichtig den Leuten diese Grammys sind.
Ja.
Also wie wichtig den Künstlern ist, diesen scheiß Preis zu gewinnen. Weil der ist ja so erpicht darauf, das jetzt unbedingt zu gewinnen, und ist so enttäuscht.
Ja.
Und dann diese Szene, wo der da in diesem Backstage steht, und da sind immer diese Lichter, und dann kommt dann halt, Cardi B hat gewonnen. Diese Enttäuschung ist ihm so eindeutig anzusehen, und ja gut, man hat auch gegen Cardi B verloren, ist natürlich auch hart. Aber das ist wirklich, das war mal interessant zu sehen, weil ich konnte es nicht einschätzen. Ich dachte immer so, vielleicht weil wir in Deutschland auch einfach scheiß Preise haben und sich jeder denkt, ja, juckt doch eh keinen. Aber die Grammys scheinen wirklich Wert zu haben für Künstler.
Ja, das fand ich, das hätte ich auch noch erwähnt. Und das finde ich gerade im Zusammenhang mit einer anderen Szene, finde ich das nämlich sehr interessant. Weil ich habe mich auch, also ich fand es erst mal... ja, nicht mutig, aber ich fand's cool, dass er das reingepackt hat, obwohl er eigentlich halt wie ein schlechter Verlierer rüberkommt, der sich da ärgert und durch die Gänge läuft und fuck brüllt und so. Das fand ich eigentlich einen guten Move, das so drin zu lassen. Ich meine, warum auch nicht so? Und hab mir halt auch gedacht, ja, okay, anscheinend bedeutet ihm das was. Und dann gibt's ja die Szene gegen Finale, wo er sich mit dem Bürgermeister von Houston trifft vor seinem Konzert, wo er dann auch den Schlüssel überreicht bekommt zur Stadt. Das fand ich auch, man hat ihm da einfach so krass die Freude angesehen. Das finde ich generell auch ein ganz gutes Gespräch vorher zwischen den beiden, wo er ihm so erklärt, hier, du hast nicht verloren und so. Auf jeden Fall beginnt Travis das Gespräch sichtlich geknickt, noch wegen den Grammys. Ich wünschte, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert, aber ich wünschte, ich hätte einen mit nach Hause gebracht, oder I wish I brought one home oder so. Und das halt interpretiere ich jetzt einfach rein, es ihm gar nicht so sehr darum geht, hier, ich gewinne den Grammy, sondern quasi, ne, ich komme da aus Houston, aus den und den Verhältnissen, und ich will das für meine Stadt holen, oder ich will dann, wenn ich nächste Woche da in der Arena auftrete und dem Bürgermeister entgegentrete, will ich sagen, hier, ich habe für Houston einen Grammy geholt. So wirkte das in dem Moment. Also es kann sein, dass er trotzdem ihm da in erster Linie darum ging, dass er da verloren hat, aber das fand ich halt zusätzlich dazu einen ganz guten Moment, dass er sich so quasi entschuldigt beim Bürgermeister seiner Stadt, dass er halt keinen Grammy mitgebracht hat.
Ja, ich fand das eh ganz süß. Also natürlich hat das wieder viel Pathos, ja, wenn der Bürgermeister kommt, du kriegst dann den Schlüssel, dann kommt der live auf die Bühne unter Gun-Geräuschen und Vögeln.
Du, du, du.
Das ist natürlich, ja, ist natürlich irgendwie weird.
Ja,
ist schon. Aber das Gespräch Backstage, das ist natürlich aufgenommen, ne? Und Bürgermeister können auch gut reden.
Ja, klar.
Aber das fand ich tatsächlich schön, weil dieses Jahr, wo er ihm erklärt, so, ja, du hast eigentlich eine Macht, die viel größer ist als meine als Bürgermeister, weil du, wenn du was sagst, dann hören die Leute zu, und das fand ich sehr reflektiert eigentlich von dem Bürgermeister, und auch dieses Jahr, du kannst das ja trotzdem noch schaffen mit den Grammys, wenn du einfach weitermachst, so wie du es bis jetzt machst und halt weiter daran arbeitest. Das fand ich in dem Zusammenhang echt ganz süß, weil man sich schon gedacht hat, der hört da gerade zu und nimmt den Typen ernst.
Ja.
Also dem bedeutet das was, diese Stadt.
Ja.
Und auch, dass er überhaupt ein Album macht über einen Freizeitpark, der vor zig Jahren geschlossen wurde, ist natürlich auch so ein Ding. Und wie lange er auch darin gearbeitet hat. Also ja, das wusste ich damals beim Hören zum Beispiel gar nicht. Also diese Tiefe, die man Travis Scott vielleicht gar nicht immer zutraut, weil die Musik ja dann doch manchmal ein bisschen textlich oberflächlich klingt. Mhm. Aber die Tiefe kommt dann, glaube ich, da auch eher über den Sound und sowas. Mhm. Und hat mir, also die ganze Doku hat mir irgendwie gezeigt, wie wichtig der das Projekt genommen hat, wie wichtig der für Fans ist.
Ja.
Wobei natürlich, du findest, glaube ich, zu jedem Künstler irgendwie so einen Typen, der sagt, ja, ich war depressiv in der Schule und jetzt geht's mir wieder besser.
Ja, das finde ich schon krass, so diesen, weil ich meine, wir bekommen das ja hier auch nicht so mit, außer wenn man jetzt vielleicht irgendwie beim Splash ist, wo auch Aufnahmen drin gelandet sind, das finde ich auch gut.
Stimmt, ja, und Frauenfeld auch. Ja.
Genau, und aber man, also ich habe halt nicht so ein, ich laufe hier nicht durch die Straßen meines Heimatdorfs und mir bekommen 10 Leute entgegen, Mann, Travis Scott spielt heute Abend. Das ist halt schon, das fand ich auch süß übrigens, diese Boys, die ihn da getroffen haben im Park, wo sie dann das Gruppenfoto machen und dann so wegspringen, so freudig. Und auch so dieser Security-Typ oder irgendein Buddy sagt, hier, die werden heute Nacht nicht pennen. Und die halten einfach noch die Kamera drauf, wie die halt so rum und sich high-fiven und so. Und das ist halt wirklich ernsthafte Freude. Also natürlich ist das ja gefundenes Fressen für so eine Doku. Und das fand ich halt schon ehrliche, nette Momente, halt sowas einzubauen.
Ja, finde ich auch. Also diese Freude, diese Momente von den Konzerten, wo Leute in die Kamera schreien, wie geil der ist, und das stimmt auch. Ich glaube, in so einem Moment, wenn du auf so einem Konzert bist, jeder, der mal auf einem Konzert war und den Künstler wirklich gefeiert hat, der spürt das ja so ähnlich. Also ja, du hast dann diese Glücksgefühle und denkst in dem Moment, ey, das ist das Geilste, was man sich jetzt angucken kann. Und das so aufzunehmen und eine Doku zu packen, finde ich total schön. Ich finde, man merkt einfach, das ist eine Doku für Fans des Album, des Künstlers und von Live-Musik und von allem Möglichen, was mit Musik zu tun hat, aber vor allem für Fans. Und deshalb muss da auch gar keine kritische, große kritische Note rein, sondern du erfährst ein bisschen was über sein Leben, über die Zeit, wo er das aufnimmt.
Ja.
Du siehst, wie geil das ist live. Du siehst, wie er sich da Mühe gegeben hat und seine Gedanken zu irgendwelchem Erfolg und zu irgendwelchen Preisen. Und kriegst halt vor allem einen Eindruck, wie krass das alles ist. Und wenn du Fan bist, dann, ich habe die sehr gefeiert, die Doku. Ich hatte super viel Spaß damit.
Mhm. Also Spaß macht die auf jeden Fall. Noch zwei Momente, die ich auch besonders lustig fand, ist einmal dieses Mixes im Auto hören, dass dann halt da so Dudes wie Travis Scott und Mike Dean, ich weiß nicht, was, wie viele goldene und diamantene Platten Mike Dean zu Hause hängen hat, aber dass die Dudes so an dem Rechner sitzen mit so einer Checkliste, irgendwer vom Label ruft an, ja, macht alles fertig, ja, ja, machen da die Mixes fürs Album fertig, setzen sich runter mit 10 Versionen auf dem Handy, schließen die ans AUX-Kabel an und dann so, okay, die Version mit mehr, bisschen mehr distortet, die ein bisschen weniger, und hören sich da ihre Mixes an, quasi als Kontrollinstanz, ja, und gehen wieder hoch und ändern das dann. Das fand ich gut. Und wenn es dann um sein Astroworld-Festival geht, was er veranstaltet hat, und da die Massen vor den Toren warten, darauf reingelassen zu werden, und man sieht dann kurz bevor es aufgeht so eine Security-Frau, die kurz nochmal sich bekreuzigt und so ein Stoßgebet nach oben schickt, bevor diese
ja
Massen an Leuten reinkommen. Und das fand ich auch so gut.
Ja, das stimmt. Also es ist auch so, man merkt so richtig, er hat Bock darauf, dass die Leute ausrasten.
Ja.
Also der rastet auf der Bühne auf und der verlangt aber auch von den Fans, dass die das genauso zurückgeben. Und er erzählt ja auch so ein bisschen, dass das für ihn selber eine Show ist, wenn er da oben steht und sich die Leute anguckt, und sagt ja auch einmal, dass er andersrum genauso sein würde. Also er würde auch abgehen wollen. Und also er mag das einfach. Und dieses sich gegenseitig hochpushen, das kommt, finde ich, in den Aufnahmen ziemlich gut rüber. Und er kann natürlich auch immer sagen so, ja, es ist jetzt auch so ein bisschen, also im Endeffekt sind die ja einfach diese Barrikade, haben die ja einfach eingerannt.
Ja.
Es ist natürlich nicht gut eigentlich. Und so dadurch, dass du es in der Doku zeigst und das geil ein bisschen mit Musik unterwegs und so, ist das natürlich cool dargestellt. Ist natürlich auch gefährlich, aber irgendwie gehört das so ein bisschen zu so einem Travis Scott Konzert-Dasein dazu. Das zeigt einfach, wie, es ist hart, aber es ist vor allem geil.
Pause.
Ja, in diesem Sinne, oder hast du noch was zu erwähnen?
Ja, ich würde sagen, Sehempfehlung auf jeden Fall für jeden mit Netflix-Account, der Travis Scott-Fan ist. Vielleicht auch für generell Hip-Hop-Musikfans, die vielleicht nicht so Hardcore-Travis Scott-Fans sind und da so ein bisschen mitbekommen wollen, was so die Begeisterung dahinter ist oder warum alle über den Typen reden. Also ich finde auch für Leute, die jetzt nicht krasse Fans sind, ist es auf jeden Fall ein spannender neuer Blick auf ihn.
Ja, ich empfehle es auch sehr, gerade für Fans, weil man nochmal mitbekommt, was den Typen so ausmacht, ein bisschen Hintergrund, aber auch ein bisschen zeigt, so auch die Fankultur von den Leuten, die ihn hören. Mhm. Einfach eine Promo-Doku, würde ich sagen, aber halt eine sehr geile. Einfach, es muss ja nicht immer kritisch sein, es reicht, wenn du einfach mal siehst, wie geil irgendwelche Künstler drauf sind und wie geil das Leben von denen ist und wie geil vor allem die Musik von denen ist.
Genau.
Also auf jeden Fall schauen, gerade wer Netflix hat, es kostet nichts. Verdammt,
genau. Guck das. Also eine Promo-Doku mit Herz, kann man vielleicht sagen.
Ja, das hast du schön gesagt. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer an Alben Interesse hat, kann natürlich auch unseren Kanal sich anschauen. Das sind nämlich hauptsächlich Alben-Reviews. Aber ich würde sagen, wenn öfter sowas kommt, vielleicht kommt Netflix ja jetzt ein bisschen auf den Trichter, dann könnten wir uns ja mal angewöhnen, auch über Musikdokus zu reden, weil mich würde es interessieren.
Ja, also wir hören uns in einem Monat zur Lil Pump-Doku und
und bald zum Alexander Markus-Album.
Ja.
Logischerweise. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.